Helge hat mich diese Woche gefragt, ob ich Lieder leiten kann am Sonntag, weil so ziemlich alle, die sonst Musik machen, verreist sind, und beziehungsweise in der Kinderklasse. Und ich hatte dann hier und da rumgefragt, und es kam immer bloß die Antwort so: schöne Grüße aus Mallorca, ich bin gerade nicht da, diese Woche mache ich das und sonst was. Und ich wusste nicht so richtig, was mich erwartet heute. Weil wenn das die Auswechselbank der Berliner Gemeinde Christi ist, dann ist es wirklich gut bestellt in unserer Gemeinde. Vielen Dank euch allen. So, Ellie und Lyrics sind umgezogen nach Berlin. Ist Ellie inzwischen angekommen? Oder sucht sie noch? Sie ist verreist schon wieder, okay. So, aber die alle drei werden einziehen bei jemandem, den ich sehr schätze, und auch eine dritte Schwester, die aus Indien, die hier umziehen wird, im Dezember, wird da einziehen bei jemandem, der heute auch nach Berlin umzieht. Und das ist Christa, meine Schwiegermutter. Und ich freue mich ganz toll, dass du heute offiziell umziehst. Und ich glaube, ihr habt eine echt coole WG gegründet da. So, das ist klasse. Ihr könnt mal was zum Schreiben nehmen, falls ihr nicht sowieso was habt, um euch Notizen zu machen oder euer Handy zücken. Ich werde sehr viele verschiedene Bibelstellen heute benutzen. Auch im Jakobus, aber das ist leicht zu finden. Aber die vielen anderen Stellen kommen alle aus den Sprüchen. Und zwar deswegen, weil Jakobus, Jesu Bruder, aufgewachsen ist mit den Sprüchen. Die Sprichwörter waren Sprichwörter, wie das Wort schon sagt, eben aus in der jüdischen Kultur, die Salomo, David, andere verfasst haben, um geistliche Weisheiten festzuhalten und aufzuschreiben. Kann ich irgendwas machen, dass es nicht so pfeift hier, Ulf? Drei Schritte zurück? Ach so, drei Schritte. Okay, ich dachte vom Mikro weg, das wäre noch schlechter. Okay. So, Jakobus wuchs damit auf. Also es war vielleicht Sprichwörter, nicht, dass die Oma die erfunden hat, aber die Oma immer wieder gesagt hat. Jakobus, denk mal daran, guck mal da, guck mal dies, guck mal das. Und vielleicht auch Sprichwörter, die Jesus zu seinem Bruder gesagt hat oder die Brüder untereinander zueinander gesprochen haben. Manchmal vielleicht humorvoll, manchmal sehr ernst, wer weiß es. Aber ich glaube, dass deshalb, nicht nur weil er aus der jüdischen Kultur kam, sondern weil so viel von der Art und Weise, wie Sprüche formuliert sind, sich auch im Jakobusbrief wiederfindet. So wie er Sachen formuliert, das sind viele Dinge, wo du sagst, das merke ich mir, das präge ich mir ein, so soll es sein. In den Sprüchen, Kapitel 18, Vers 21 heißt es: Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich selbst gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. Gut formuliert, oder? Sprüche 18, Vers 6. Wenn ein unverständiger Mensch seinen Mund aufmacht, gibt es nur Streit und Schläge. Sprüche 17, Vers 27. Ein Vernünftiger mäßigt seine Rede und ein verständiger Mensch wird nicht hitzig. Jetzt wieder im besten Lutherdeutsch. Sprüche 13, Vers 3. Wer seine Zunge hütet, bewahrt sein Leben. Wer aber mit seinem Maul herausfährt, über den kommt Verderben. Sprüche 12, Vers 18. Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, der sticht wie ein Schwert. Aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Kräftige Worte aus den Sprüchen, und ich habe noch eine Reihe von anderen Stellen aus den Sprüchen, die ich im Laufe der Predigt euch vorlesen werde. Aber ich will euch ermutigen, diese Sprüche aufzuschreiben und darüber zu beten. Weil heute, das ist das Thema, die Macht der Zunge. Das ist die Überschrift in der Luther-Übersetzung hier. Und er wird uns sehr ausführlich und sehr detailliert und sehr bildhaft erklären, warum wir auf unsere Rede achten sollen und worauf wir achten sollen. Das Thema des Jakobusbriefes ist geistliche Reife. Das Wort Teleios vollkommen, im Lutherdeutsch übersetzt, beschreibt jemanden, der einfach nicht nur alt geworden ist, sondern reif geworden ist. Jemand, der als Mensch reif geworden ist. Und er beschreibt verschiedene Charakteristika eines reifen Menschen. Das erste in Kapitel 1 ist, dass ein reifer Mensch gelernt hat, in herausfordernden, schwierigen Situationen reif damit umzugehen und Gott näher zu kommen und sich nicht von Gott zurückzuziehen und dann irgendwann wieder zu Gott zurückkommen, wenn wieder alles leicht ist. Ein reifer Mensch macht genau das Gegenteil. Er kommt durch Schwierigkeiten und in Versuchungen Gott näher. Zweiter Aspekt über Reife habt ihr letzte Woche gehört. Ein reifer Mensch wird durch die Werke, dessen Glaube wird durch Werke vollkommen, wie es in Kapitel 2, Vers 22 beschrieben ist, vollkommen wieder dieses Wort. Er wird reif dadurch, dass er nicht nur Glauben hat, sondern dass seine Werke mehr und mehr seinen Glauben sichtbar machen. Das ist Reife im Glauben. Und der dritte Punkt, den finden wir hier. Kapitel 3, Vers 1. Nicht jeder von euch, meine Brüder, soll Lehrer werden, da wir doch wissen, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener, das ist das Wort wieder, Teleios. Wer sich im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mensch und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Er sagt, wenn jemand es wirklich hinbekommt, gut seine Worte zu wählen, sie weise einzusetzen, zum richtigen Zeitpunkt zu reden, und wie wir dieses bei unserem Seminar über Seelsorge gelernt haben, kompetent die Klappe zu halten, wenn es dran ist, das ist Reife. Das ist Reife. Daran erkennt man einen reifen Menschen. Und das Thema taucht auch außerhalb des Kapitels auf. Zum Beispiel in Kapitel 1 in Vers 19. Da sagt Jakobus, schau mal, ihr sollt wissen, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Das ist auch fast wie so ein Sprichwort, das man sich einprägen kann. Okay, lass mich wirklich darauf achten, dass ich schnell zum Hören bin. Und langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Und in Kapitel 1, Vers 26. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Oder in Kapitel 2, Vers 12. Redet und handelt so als Leute, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Und auch da, im Zusammenhang mit dem Gesetz der Freiheit, kommt dieses Wort vollkommen vor im Jakobusbrief, wenn wir das vollkommene Gesetz der Freiheit ergreifen. Das heißt, dann haben wir gelernt, dass das Gesetz nicht da ist, um uns Angst zu machen, uns zu richten, sondern einfach einen Weg zu zeigen, und wir sind frei, danach zu leben und so zu handeln. Dann ist das nichts Einengendes, sondern etwas Befreiendes. Wir wissen, was richtig und gut ist, wir tun es gerne aus unserer Beziehung zu Gott heraus. Das ist geistliche Reife. Sagt Jakobus. Und er sagt nicht, jeder von euch, mein Bruder, meine Brüder, soll Lehrer werden. Und ich bin nicht sicher, ob er nur über den Job des Predigers hier vorne spricht oder ob er davon redet, auch in anderen Zusammenhängen Lehrer zu sein. Lehrer werden wird grundsätzlich, wenn sie in eine Position eines Lehrers gebracht werden, eine Kompetenz zugeschrieben und Leute glauben Lehrern häufig, ohne nachzudenken, etwas, was der Lehrer sagt. Weil er ja ein Lehrer ist, dann muss es ja wissen. Ja? Das trifft auch auf die Kinderklasse zu. In der Kinderklasse habt ihr einen großen Einfluss auf die Kinder. Die glauben euch aufs Wort häufig, was immer ihr sagt. Weil sie einen kindlichen Glauben haben. Und nicht jeder soll Lehrer werden. Und er sagt, wir werden um ein desto strengeres Urteil empfangen. Das trifft mit Sicherheit darauf zu, dass wenn ich hier predige, Gott mich am Ende darüber fragen wird, was ich denn hier gepredigt habe und was vielleicht nicht. Und ob das wirklich nach seinem Willen war. Aber es ist auch meine Erfahrung aus dem ganz praktischen Leben heraus. Man wird irgendwie strenger beurteilt, wenn man sowas macht. Weil ich schaue ein bisschen genauer hin, was macht denn der so, was ist denn in seiner Familie los? Na, tut er das auch alles, was er da redet? Das hätte man anders formulieren können, dieses Beispiel hat er aber nicht zugetroffen. Und so weiter. Man wird strenger beurteilt. Und ich würde nicht jedem empfehlen, das zu tun, weil auch das braucht echt also einiges an Kraft und Reife, um sich dem auszusetzen. Er sagt, nicht jeder soll Lehrer werden. Wir alle verfehlen uns mannigfaltig. Er redet auch nicht von Perfektion, wenn er über Vollkommenheit redet, über dieses Reife, Reifsein. Aber er sagt, wer sich nicht im Wort verfehlt, der ist ein vollkommener Mensch und kann den ganzen Leib im Zaum halten. Er sagt, wenn du gelernt hast, richtig zu reden, zum richtigen Zeitpunkt zu reden, da rede ich nicht von eloquenten, formulierten Sätzen oder sowas, sondern einfach deine Sprache, das, was du sagst, richtig einzusetzen, dann scheißt dich nicht nur deine Sprache, sondern häufig ist es auch so, dass Menschen, die das können, die das gelernt haben, dass deren ganzes Leben einen anderen Lauf nimmt als jemand, der mal dies sagt, mal das sagt. Warum? Weil das sich auswirkt auf deine Beziehungen. Ganz viel, ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Das wirkt sich auch auf deine Zusammenarbeit mit anderen Menschen, was ein wichtiger Bestandteil eines erfüllten Lebens ist. Nicht isoliert, nicht alleine zu sein, sondern in Beziehung zu sein, zusammen zu arbeiten, zusammen Ziele zu erreichen. Auf der Arbeit entwickelst du dich ganz anders, wenn du gelernt hast, im richtigen Zeitpunkt zu reden, im richtigen Zeitpunkt zu schweigen. In deiner Ehe, in deinen Freundschaften, überall hat das Auswirkungen, wie du redest. Sprüche 17, Vers 9. Wer Verfehlungen zudeckt, stiftet Freundschaft. Wer aber eine Sache aufrührt, der macht Freunde uneins. Sprüche 15, Vers 1. Eine linde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort erregt Grimm. Sprüche 12, Vers 4. Ein freundliches Wort heilt und belebt, aber eine böse Zunge raubt jeden Mut. Überleg mal, was für einen Effekt deine Zunge haben kann. Du kannst heilen und beleben, aber du kannst auch jeden Mut rauben. Und ich lese diese Stellen vor und bitte euch, sie aufzuschreiben, weil eine Sache, die mein Gebetsleben sehr belebt hat, ist, solche Stellen zu nehmen, wie in den Sprüchen oder durch die Psalme zu gehen und dann mit Gott darüber zu sprechen. Zeig mir, wo habe ich also Böses aufgerührt, nochmal drüber geredet. Hey, das war doch ganz schrecklich, was er gemacht hat. Nein, wie kann man nur? Ja, und wir rühren kräftig drinnen. Und wo habe ich vielleicht heilsam gesprochen? Oder wo hätte ich es tun können? Oder wenn ich den Tag durchdenke, wo kann ich heute heilsame Dinge sagen? Und wo muss ich aufpassen, dass ich nicht aufrühre und so etwas tue? Und er sagt jetzt hier, wer sich im Wort nicht verfehlt, ist ein vollkommener Mensch und kann den ganzen Leib im Zaum halten. Und dann greift er dieses Bild des Zaumes auf, Vers 3. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder. Wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge. Ein kleines Glied und rechnet sich große Dinge zu. Redet zunächst mal über Pferde. Wer von euch reitet, ist geritten, hat Erfahrung mit Pferden? Handzeichen? Keiner? Gut, dann erkläre ich es euch. Jonas und ich haben gestern nochmal auf YouTube geguckt. Wie ist das genau mit den Pferden? Wie funktioniert das? Und dann war da so ein Mädchen, das hat ein Pferd dort gehabt oder so ein Pferdmodell und hat dann das ganze Zaumzeug angelegt, den Sattel und wie man das alles festmacht und die Riemen und so weiter. Und dann ist dieses kleine Ding, die Trense. Das ist ein Metallstab, manchmal auch zweigeteilt mit einem Gelenk in der Mitte. Der wird zwischen die Zähne gelegt, des Pferdes. Und dann gibt es so Seile bzw. Lederriemen, die damit verbunden sind und dann die Zügel und so weiter. Aber ohne diese Trense funktioniert gar nichts beim Pferd, habe ich mir sagen lassen. Habe ich auf YouTube gehört. Und YouTube hat immer recht. Genau. Der Lehrer, der strenger gerichtet wird. So. Und dann lenkst du das Pferd, das hat Judas mir jetzt erklärt, indem du auf der linken Seite leicht ziehst. Du darfst nicht zu fest ziehen und auch nicht zu leicht, aber du kommunizierst mit dem Pferd, indem du leicht links ziehst und dann wird der Kopf so ein bisschen nach links geneigt und dann spürt das Pferd, okay, jetzt gehen wir mal da lang. Und umgekehrt auf der rechten Seite genauso. Wenn das Pferd zu schnell läuft, dann ziehst du auf beiden Seiten und das Kinn geht so ein bisschen näher an die Brust ran und das Pferd wird langsamer oder bleibt stehen. Ich bin in meinem ganzen Leben genau einmal geritten, beziehungsweise sagen wir auf einem Pferd gesessen. Das war auf einer Gemeindefreizeit, kurz nachdem ich Christ geworden bin, 1991. Da waren wir in Plau am See, in Mecklenburg, obwohl wir aus München dorthin gefahren sind, und haben mit den Berlinern, der Gemeinde, die gerade gegründet wurde, Zeit verbracht. Und wir waren in Plau am See und irgendjemand hat die Idee, weil es dort einen Hof gab, wo man reiten konnte, wir gehen zum Reiten. Da sind wir so mit 10, 12 Leuten zum Reiten gegangen, dachten so, ja, wir steigen da auf und reiten in den Sonnenuntergang. Und Reiten, so Freireiten war offensichtlich nicht drin für Anfänger, aber es gab so einen großen abgezäunten Bereich, ziemlich groß, in dem dann Pferde waren und dann wurden uns Pferde zugewiesen, die waren schon gesattelt und alles war angelegt und so weiter und hat uns kurz erklärt, wie man auf dem Pferd sitzen soll und schön die Beine zusammenklemmen, dass das Pferd weiß, dass du auch drauf bist oder so. Und dann saß ich da mit meinen Zügeln. 25 Minuten lang saß ich auf dem Pferd. Hab mal dies gemacht, mal das gemacht, mal links gezogen, mal rechts gezogen, mal lockerer gelassen, wieder fester gezogen, an den Beinen gedrückt und so weiter. Und dann hat sich das Pferd bewegt. 7,5 Schritte weit, um dann wieder stehen zu bleiben. Und 5 Minuten später war ich unten. Und seitdem bin ich nicht mehr auf einem Pferd gesessen. Aber Zaumzeug zu benutzen, so ein Pferd zu lenken, das muss man lernen. Das machst du mal nicht eben im Urlaub an einem Nachmittag. Das ist ein Prozess, wo du übst und lernst und praktizierst und es besser machst und Fehler machst und nochmal übst und so weiter. Und genauso ist es, damit zu lernen, die richtigen Worte zu finden. Das lernst du. Und das Tolle an Beziehungen zwischen Christen ist, wenn sie reif sind und vertraut sind, dass wir einander Feedback geben können, dass wir uns Rückmeldungen geben können, wie wir wirken, wie das ankommt, was wir machen, dass Raum da ist, Fehler zu machen und zu lernen und dass nicht gleich irgendwie die Beziehung abgebrochen ist, wenn du mal ein zu hartes oder zu leichtes Wort benutzt hast oder was auch immer. Aber wenn wir das tun, dann werden wir als Gemeinde reifer. Wenn wir da sitzen und sagen, ja, das hat mir aber nicht gefallen, na, dem gehe ich mal lieber aus dem Weg. Dann lernst du nichts, dann lernt er nichts. Und dann werden wir nicht reif im Glauben. Dann lernen wir nicht, das Zaumzeug richtig einzusetzen und zu nutzen. Und wenn wir das tun, können wir alle geistig wachsen. Und das ist geistliche Reife. Er redet von einem Schiff, das durch ein Ruder gelenkt wird. Wer von euch segelt, ist schon mal gesegelt oder fühlt sich etwas zuversichtlicher beim Segeln? Ein paar. So, wir hatten einmal ein Segelboot mit 4 anderen Geschwistern in Berlin und das war so eine 7 Meter Jolle, ein Corsar. Das ist ein Boot, was du über Rennen zu zweit segelst, das kannst du aber auch zu viert segeln. Und jemand aus meiner WG, Holger Grön, ein paar von euch kennen ihn vielleicht noch, er ist der jetzt testberichte.de gegründet hat damals und jetzt da groß rausgekommen ist mit. Der war ganz am Anfang als Startup unterwegs und dann hat er gesagt, Mathis, lass uns doch mal zusammen segeln gehen. Ich habe 2 Geschäftspartner, mit denen möchte ich ein bisschen Beziehungen aufbauen und wir werden Spaß zusammen haben. Lass uns mal zusammen segeln gehen, wir 4. Gesagt, getan, unter der Woche haben wir uns verabredet in Pichelswerda, wo das Boot liegt, beziehungsweise auf Land liegt und dann sind wir alle dorthin und haben das Boot ins Wasser gebracht und aufgetakelt und das war schön, das gemeinsam zu machen. Und wir segeln raus, Pichelswerder ist so eine Bucht im Prinzip und die öffnet sich dann zur ganzen Havel. Und in der Bucht war schon ganz ordentlich Wind, aber man konnte gut raussegeln. Wir segeln aus der Bucht raus auf die Havel. Der Wind frischt richtig auf. Wir segeln den ersten Schlag auf der Havel. Der Wind wird stärker, das Boot neigt sich. Die Arbeitskollegen bzw. Geschäftspartner gucken mich so ein bisschen unsicher an. Weiß der Typ da, was er macht? Holger sitzt auf der anderen Seite, guckt mich an, weißt du, was du da machst? Lehnt sich aus dem Boot, damit es nicht umfällt. Und wir waren schon ziemlich hart am Wind und ich mache eine kleine Bewegung. Nicht vom Wind abfallen, sondern noch härter am Wind. Und sofort lagen wir im Wasser. Holger mit seinen neuen Geschäftskollegen. Alle schwimmen zusammen im Wasser. Der Wind, das Boot war umgekippt, der Mast geht unter Wasser, der Wind drückt auf den Rumpf, und zwar drückt er den Mast in den Schlick. Und das Boot steckte fest. Wir schwimmen auf der Havel, alle schauen mich ganz entsetzt an, ich sage, kein Problem, wir richten es wieder auf, ich kletter am Boot hoch, steige auf das Schwert, will es rausziehen, es bewegt sich kein Millimeter. Und kleine Bewegung. Ja? Und am Ende kam dann ein Motorboot und hat uns seitlich rausgezogen aus dem Schlick. Wir haben das Boot wieder aufgestellt und sind wieder zurück in den Hafen. Die sind nach Hause und waren ab dann möglicherweise nicht mehr seine Geschäftspartner. Aber es war wirklich diese kleine Bewegung. Diese kleine Bewegung zum falschen Zeitpunkt. Wumms, lagen wir alle im Wasser. So ist das mit der Zunge. So kann das falsche Wort zur falschen Zeit so eine Auswirkung haben, sagt er. Wohl dem Menschen, der gelernt hat, seine Zunge im Zaum zu halten, wohl dem Menschen, der gelernt hat, das Ruder zu benutzen, zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Moment. Sprüche 18, Vers 8. Das Geschwätz eines Verleumders ist so verlockend. Es wird begierig verschlungen. Wie ein Leckerbissen und bleibt für immer im Gedächtnis haften. Starke Aussage, oder? Manche Sachen, die ein geschwätziger Verleumder, der was Schlechtes sagt über jemand anders, was möglicherweise gar nicht stimmt oder nur zum Teil stimmt, das ist so verlockend. Irgendwie zieht uns das an. Wir wollen es hören. Gib mir mehr, gib mir mehr. Und es wird begierig verschlungen, wie ein Leckerbissen. Und was da gesagt wurde, egal ob es wahr war oder nicht, egal ob es revidiert wird oder nicht, bleibt für immer im Gedächtnis. So ticken wir Menschen. Sprüche 17, Vers 4. Ein Übeltäter hört gern zu, wenn Böses geredet wird. Und einem Lügner gefallen betrügerische Worte. Warum sind negative Dinge so attraktiv und wir hören sie gerne? Warum sind schlechte Nachrichten attraktiver als gute Nachrichten häufig? Sprüche 26, Vers 20. Wenn kein Holz mehr da ist, so verlischt das Feuer. Und wenn der Verleumder weg ist, so hört der Streit auf. Und das Bild des Feuers greift auch Jakobus hier auf. Hier im zweiten Teil von Vers 5. Siehe, ein kleines Feuer, welch ein Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Sie ist die Zunge und unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und setzt das ganze Leben in Brand und ist selbst von der Hölle entzündet. Sagt, schaut mal ein Feuer an. Wie ist das mit dem Feuer? Ein Feuer beginnt ganz klein. Und irgendwie kann was ganz Großes daraus entstehen. Feuer ist nicht schlecht. Feuer ist was Gutes. Ohne Feuer wären wir echt ausgeliefert hier. Keine Wärme. Frieren. Erfrieren im Winter. Essen zubereiten ohne Feuer. Schwierig. Es ist alles gut. Feuer ist nichts Schlechtes. Aber es kann den ganzen Wald in Brand stecken. Diese Feuer im Amazonasgebiet, die fangen mit einem kleinen Feuer an. Vielleicht durch Unvernunft, vielleicht mit Absicht. Ein kleines Feuerchen. Ach ja, ich wollte ja gar nicht den ganzen Wald roden, aber jetzt, wo er schon mal gerodet ist, können wir ja auch was darauf anbauen. Und plötzlich entstehen ganz große Feuer. Durch ein kleines Feuer. Und er sagt, das ist von der Hölle entzündet. Er sagt zunächst mal, was ist mit Hölle gemeint? Das griechische Wort, das hier verwendet wird, ist Gehenna. Das ist eine griechische Lesart des hebräischen Wortes Gehinnon. Das ist das Hinnontal. Das ist ein Tal südöstlich von Jerusalem. Und dieses Tal hat historisch eine besondere Bewandtnis, weil zum Beispiel in Jeremia, ungefähr 750 vor Christus, als Jeremia gepredigt hat, fordert er die Israeliten heraus, aufzuhören mit diesem Götzendienst in der Gehenna, in Ben-Hinnon-Tal. Und das war ein Tal, da wurde ein Götze angebetet, dem sie eine Metallstatue gebaut hatten, so mit nach vorne ausgestreckten Händen. Das war der Götze, das hieß Moloch. Und tatsächlich war an dieser Stelle auch so ein Loch im Boden. Und die Fantasie war, dass dort die Verbindung zur Unterwelt ist und dass dort ab und zu der Geist des Gottes Moloch heraufsteigt und dann befriedigt werden will, weil sonst irgendwelche bösen Dinge passieren. Und so hat man diesem Götzenbild ein Feuer gemacht. Man hat unter diesem Götzenbild ein Feuer gemacht, das ganze Götzenbild zum Glühen gebracht, um dann auf seinen ausgestreckten Armen Kinder zu opfern. Sie auf die glühenden Arme zu legen, um diesen Götzen zu befriedigen. Und Jeremia hat dagegen gepredigt, gegen diese Praxis. Und tatsächlich wurde das dann auch irgendwann wieder zerstört, dieses Götzenbild, in einem seltenen Moment von Geistlichkeit. Und dann hat man stattdessen dort eine Müllhalde hingemacht. Und der ganze Müll aus Jerusalem wurde immer dorthin gebracht. In die Gehenna, in dieses Tal dort, an diese Stelle, wo früher diesem Götzen geopfert wurde. Und als dann so viel Müll da war, hat man irgendwann angefangen, den Müll anzuzünden. Macht man heute auch, eine Müllverbrennung, so, um die Masse des Mülls zu verkleinern. Und je nach Windrichtung gab es dann manchmal diese Momente, wo dieser ganze Gestank so in die Stadt zog. Und dann irgendwann hat man das aufgegeben, dort diesen Müll zu verbrennen, weil das manchmal in der Stadt nicht auszuhalten war. Er sagte, so ist manchmal unsere Zunge von der Hölle entzündet, vielmehr von der Gehenna, von diesem stinkenden, rauchenden Dreck, der da so nach oben kocht und dann umherzieht. So kann es bei uns sein. Lass uns mal über Gerüchte sprechen und über Lästern. Warum sind Gerüchte so attraktiv? Kennst du das, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hast du schon gehört? Und ich sehe wie eure Augen sofort so, erzähl mal. Was dieser Moment so, das, was da bei euch passiert ist, biochemisch gesehen, ist, dass Hormone ausgeschüttet wurden. Und ein Hormon, was Neugier, also im Zusammenhang mit Neugier und Interesse ausgeschüttet wird, ist Dopamin. Und Dopamin gibt dir ein richtig gutes Gefühl. Ja? Und wenn jemand zu dir kommt und sagt, hast du schon gehört? Dann ist sofort dieser Moment so, echt, erzähl mal. Und dann passiert was anderes, ein anderes Hormon wird ausgeschüttet, nämlich Serotonin. Serotonin ist ein Hormon, was Beziehungen verstärkt, vor allem, wenn man sich wertgeschätzt fühlt. Ich habe ein Geheimnis. Ich erzähle es keinem außer dir. Du musst mir versprechen, dass du es keinem weitererzählst. Okay? Okay. Und dann fühlt man sich wertgeschätzt, weil man diese eine Person ist, die ausgewählt wird. Und lustig ist, dass auf der anderen Seite auch das Gleiche passiert. Wenn du jemandem das Gefühl gibst, wird bei dir auch Serotonin ausgeschüttet. Du fühlst dich dem anderen näher. So, ich habe jemanden, einen besonderen Freund, der freut sich auch darüber, dass er der Einzige ist, der es wissen darf. Und ihr fühlt euch näher dadurch. Egal, was der Inhalt von dem Gespräch ist. Gerüchte und Lästern. Und dann wird noch ein drittes Hormon ausgeschüttet. Nämlich Oxytocin. Oxytocin ist etwas, was so ein Hormon, was Beziehungen verstärkt, wo man sich nahe fühlt, wo man sich gemeinsam verbunden fühlt. Was passiert, wenn man so im ganz kleinen Bereich so diese kleinen Sachen austauscht? Und weil du dich so gut gefühlt hast in dem Moment, wo die Person zu dir gekommen ist und hat gesagt, hast du schon gehört? Du darfst es keinem erzählen, aber ich erzähle es nur dir. Okay, okay. Gehst du zum Nächsten hin und sagst, hast du schon gehört? Du darfst es keinem anderen erzählen. Nur zwischen dir und mir. Und so verbreiten sich Gerüchte. Christliche Gemeinden gehen in der Regel nicht kaputt durch Verfolgung von außen. Ja, vielleicht manchmal in China oder in irgendwelchen autoritären Ländern oder also irgendwelchen anderen schwierigen Szenarien kann das auch passieren. Christliche Gemeinden gehen in der Regel kaputt durch Streit von innen, durch üble Nachrede, durch schlechtes Gerede übereinander, dass man nur noch übereinander redet, nicht mehr miteinander redet und das alles entlaufen, es fängt langsam an, ein kleines Feuerchen. Dann breitet es sich aus und breitet sich aus und breitet sich aus und irgendwann steht der ganze Wald im Brand. Und jeder von euch hat in seinem Mund etwas, um das zu starten. Unsere Zunge. Und reife ist, zu lernen, mit seiner Zunge umzugehen, sagt Jakobus. Sprüche 29, Vers 11. Nur ein Dummkopf lässt seinem Zorn freien Lauf. Ein Verständiger hält seinen Unmut zurück. Ich finde es gut, dass wir Raum haben in unseren Beziehungen, um zu reden, wie wir uns fühlen. Das ist wichtig, das braucht man und so weiter. Es ist aber nicht die höchste Tugend, jedem sofort zu servieren, wie du dich gerade fühlst. Aber ich war doch nur ehrlich, als ihr gesagt habt, du bist ein Vollidiot. Ja, ich habe mich doch nur so gefühlt, ich habe es doch gar nicht so gemeint, aber du hast es gesagt, jetzt ist es da und es ist nicht mehr zurückzunehmen, das war da. Ja, ich habe nur noch ein Gefühl gehabt, als ich gesagt habe, so, der Gemeinderat kümmert sich um gar nichts in der Gemeinde hier. Ja, es war nur ein Gefühl, okay. Und hoffentlich hast du einen weisen Menschen dir gegenüber gehabt, der gesagt hat, na dann erzähl mir doch mal, wie es dir geht. Aber er sagt, nur ein Dummkopf lässt seinem Zorn freien Lauf. Ein Verständiger hält seinen Unmut zurück. Sprüche 25, Vers 11. Wie ein goldener Apfel auf einer silbernen Schale, so ist ein rechtes Wort zur rechten Zeit. Stell dir mal vor, jemand schenkt dir einen goldenen Apfel auf einer silbernen Schale. Das wäre klasse, oder? Und er sagt, genauso ist ein rechtes Wort zur rechten Zeit. Vers 7. Jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt von Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das aufrührerische Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommen Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, meine Brüder und Schwestern, sagt er. Lässt auch die Quelle aus einem Loch Süßes und Bitteres fließen? Kann auch ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Er sagt, schaut mal, das soll doch aus einem nur Gutes kommen. Und es ist doch total komisch, wenn ein Weinstock plötzlich Feigen trägt. Warum kriegt ihr es hin, mit der gottgegebenen Zunge schlechte Dinge zu sagen? Ist doch komisch, wenn ein Feigenbaum plötzlich Oliven trägt. Da stimmt doch was nicht. Versucht sie wachzurütteln. Aus einer Quelle, da kommt doch Süßes oder Bitteres raus, aber nicht beides das Gleiche. Es wäre doch total komisch. Warum ist es denn mit unserer Zunge so? Er sagt, jede Art von Tieren, Vögeln, Schlangen, Seetiere können gezähmt werden. Wir haben einen Golden Retriever, Paris. Den kannst du trainieren. Das ist echt der Hammer. Es ist ein bisschen Mühe, es ist ein bisschen Arbeit, aber wenn du ihm etwas also anbietest, als Belohnung, macht er alles. Du sagst Sitz, er sitzt, du sagst Platz, er bumm, legt sich hin, sagt bumm, liegt er auf der Seite, roll dich, rollt. Das große Tier, kannst du ihm beibringen, kannst ihn trainieren. Ich glaube, wir können lernen, unsere Zunge weiser, klüger, besser zu benutzen. Und wir brauchen einander, um darüber zu sprechen, wie das ankommt, was der andere sagt, wie das ankommt, was der andere in den Chat schreibt oder in der E-Mail geschrieben hat und so weiter. Wir brauchen Geduld, wir brauchen Ausdauer, aber wir können es lernen. Wenn wir diese ganzen anderen Tiere trainieren und dressieren können, dann ist das auch möglich. Es ist möglich. Es ist Mühe, es ist Arbeit, es braucht Geduld, es braucht Ausdauer. Aber die Botschaft in Jakobus ist, lasst uns reif werden. Lasst uns reif werden, indem wir durch Schwierigkeiten gehen auf eine Art und Weise, dass wir Gott näher kommen und uns nicht von Gott entfernen. Lasst uns reif werden darin, indem wir nicht nur Glaubenssätze kennen und sprechen und darauf verlassen, sondern dass wir reif werden und immer mehr darin reifen, das, was wir wissen über Gott, was wir gelernt haben, wozu wir Ja gesagt haben, auch im Leben praktizieren und lernen und umsetzen und tun. Lass uns reif werden darin, indem wir die Zunge auf eine Art und Weise benutzen, die Gott verherrlicht. Amen.